Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Devs on Tape. Nach wie vor, wie auch die letzten Folgen schon, aus dem Europapark in Rust, die Apex Connect 25. Wir sind jetzt an Tag 3, das um das so ein bisschen in Vergleich zu setzen, wie sich meine Stimme vielleicht schon verändert hat über die letzten Folgen. Einiges hier entstanden. Ich freue mich darüber, dass ich viele interessante Gäste auf dieser Konferenz treffen durfte und auch darf. Heute habe ich wieder einen Gast dabei, mal wieder jemanden von Oracle. Ich darf heute Ralf Müller ganz herzlich begrüßen.
Ja, hallo Kai.
Hi,
freut mich, dass ich hier sein kann.
Sehr schön. Bevor wir in deine Vorstellung gehen, einmal noch die schönen Grüße raus an die Caro, die wahrscheinlich gerade das erste Mal die Folge hört, um sie zu schneiden. Kann ja leider auf der Konferenz nicht mit dabei sein, ist aber natürlich hinter den Kulissen richtig, richtig busy und hat natürlich bei der Vorbereitung sehr geholfen. Großes Dankeschön an dich.
Two thumbs up, Caro.
Super. Ja, dann einmal stell dich doch gerne mal vor, Ralf. Was kannst du denn so über dich erzählen, damit die Hörer mal so ein bisschen ein Bild von bekommen?
Ja gut, den Namen hast du ja schon erwähnt, Kai. Ich bin der Ralf Müller. Und ja, was gibt's von mir zu erzählen? Ich habe in Kaiserslautern Mathematik und Informatik studiert. Das sind schon ein paar Tage her. Und bin dann, wollte eigentlich an der Uni bleiben, aber da hat in der letzten Prüfung mein Prof hat so ein Statement von sich gegeben, naja, draußen findest du ja eh nichts. Das war so die Zeit Mitte der 90er Jahre, wo der Jobmarkt auch nicht so besonders gut war. Mhm. Und dann habe ich samstags die FAZ gekauft. Da gab es damals, weiß nicht, heute wahrscheinlich immer noch so, Stellenanzeigen und fand dort eine Stellenanzeige von Sun Microsystems. Mhm. Und habe mich dann dort beworben. Dort ging es um Portierung von SAP R3 auf das Solaris Betriebssystem. Und ich war dann innerhalb von 10 Tagen hatte ich einen Arbeitsvertrag von Sun Microsystems. habe dann bei meinem Prof die letzte Prüfung gemacht und habe dann gesagt, okay, ich habe doch was gefunden. Mhm. Und bin dann statt jetzt so eine halbe BAT2A-Stelle anzutreten zu Sun Microsystems gegangen. Habe dort 2 Jahre gearbeitet, habe zum schnell festgestellt, bei Sun geht es halt primär darum, Hardware zu verkaufen, nicht so sehr um Software. Mhm. Ich hatte mich bei Sun beschäftigt mit SAP R3 auf der Informix-Datenbank. Informix war damals auch relativ neu im SAP-Geschäft. Mhm. Und Sun war relativ neu mit ihren Multiprozessor-Maschinen. Damals gab es überwiegend Single-Prozessor-Maschinen und es ging halt auch darum, das Ganze irgendwie skalierbar zu machen. Und habe dann in dem Rahmen auch Benchmarks gemacht mit Informix und war meistens schneller als Oracle. Und das führte dann dazu, dass mein Counterpart bei Oracle mit seinem Chef gesprochen hat. Das war Günther Stirner, den kennt wahrscheinlich ja auch jeder.
Der Name, der ist auf jeden Fall schon mal gefallen, ja.
Gell? Und der hat mir dann ein unmoralisches Angebot gemacht, was ich nicht widerstehen konnte und bin dann praktisch nach 2 Jahren Sun Microsystems zu Oracle gewechselt. Und das war 1996, das heißt, ich bin jetzt fast 30 Jahre bei Oracle.
Wahnsinn, ja. Das hört man tatsächlich nicht auf. Also wir haben ja schon wirklich diverse Interviews hier geführt oder Podcasts geführt mit Oracle-Mitarbeitern. Man sieht schon deutlich, dass die Person, mit denen wir gesprochen haben, wirklich schon richtig, richtig lange bei Oracle sind. Das sind jetzt nicht die 25 Career Steps haben irgendwie und dann irgendwann bei Oracle gelandet sind, sondern eingestiegen und ganz lange, aber fast 30 Jahre, das sehe ich jetzt sehr selten.
Ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Tag bei Oracle war so eine Art Kulturschock für mich, weil bei Sun Microsystems hatten wir halt alle schon X-Window-basierte Computer und der E-Mail-Client war halbwegs modern und mit der Maus bedienbar. Und ich kam dann den ersten Tag zu Oracle und machte meine E-Mail auf. Das war dann irgendeine Forms-Anwendung in der Terminal-Emulation. Da dachte ich, okay, hier bleibst du nicht lange.
Oh ja, oder du musst was dran ändern.
Oder du musst was dran ändern, ja.
Sun Microsystems, ich meine, so wenn man sich das Logo anguckt von der Firma, das kommt einem ziemlich bekannt vor. Ich glaube, da stammt auch die Java-Umgebung auch ab. Ist das richtig oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
Na, absolut. Java wurde ja zu meiner Zeit sogar bei Sun erfunden. Ich kann mich an ein Meeting erinnern, da war ich in Mountain View drüben und ich kam von der Uni und war wirklich eingefleischter C++-Programmierer. Mhm. und ja, Memory verwalten, das machen wir alles selber und machen es auch gut. Und da hat man mir damals in Mountain View ein Paper in die Hand gedrückt. Ich glaube, da ging es um mein Projekt Oak. Und da war halt, das waren so die Anfänge von Java. Da wurde erklärt, okay, wir haben so ein Garbage Collection und man braucht sich nicht mehr ums Memory kümmern und so. Da habe ich gedacht, ja, das ist alles Hirngespinste, ja. Und aber dann ein Jahr später hob das so richtig ab, als Java kam. Ja.
Kannst du das gut daran erinnern? Richtig, richtig begleiten können. Was mir natürlich auffällt, ich habe im Vorfeld mir natürlich das angeguckt, so ich nenne es jetzt mal den Werdegang, aber man sieht Software Developer bei Sun und dann zu Oracle. Das, was ja nahe liegt, ist ja, dass Sun ja auch zu Oracle irgendwann reingesaugt wurde. Ne? Das habe ich erstmal in Verbindung gesetzt damit, dass du vielleicht mitgewandert bist, aber nee, du bist vorgegangen und dann irgendwann hat Oracle ja Sun gekauft.
Ja, aber ich bin halt nicht durch die Akquisition gekommen. Ich war lange vorher gekommen. Damals war es so, Sun Solaris war im Prinzip die Hauptumgebung, Hauptbetriebssystem, wo die Oracle-Datenbank drauf entwickelt wurde und dann wurde halt von dort aus portiert. Es gab dann bei Oracle, gibt es wahrscheinlich heute immer noch, aber deutlich weniger Portierungsgruppen, die dann praktisch den Code genommen haben und auf HP portiert haben oder auf Siemens oder auf was auch immer.
Mhm. Und du hast vorher schon mal als Architekt gearbeitet. Was mir natürlich aufgefallen ist, dass ich in der ganzen Zeit, in der ich in der Community unterwegs bin, noch nicht sonderlich häufig mit dir gesprochen habe, noch nicht so lange. Du warst also in unterschiedlichen Stationen auch in Oracle unterwegs und auch noch nicht mehr immer im Apex-Team, ne?
Nee, ich bin ja, das ist die erste Konferenz, wo ich gesagt habe, ich bin nicht mehr neu im Apex-Team. Also als ich bei Oracle angefangen habe, wie gesagt, da ging es um SAP-Themen. Also ich habe mich dann um die Schnittstelle von SAP R3 in Richtung Oracle gekümmert. Also das war viel C-Programmierung mit Oracle Call Interface und solche Geschichten. Benchmarks, das waren so die Themen. Und dann war irgendwie so im Jahr 2000 oder Ende 99, 2000, kann ich nicht mehr genau erinnern, fing Oracle an mit CRM. Und da kamen Leute auf mich zu von der CRM-Organisation und haben mich gefragt, hey, Ralf, kannst du vielleicht nicht mal so einen kleinen Adapter bauen? Wir wollen Daten aus der SAP-Kundendatenbank, also aus SAP Financials in Richtung CRM integrieren. Und da bräuchten wir so einen kleinen Adapter. Naja, das habe ich dann gemacht. Und das fand ich relativ interessant. Und bin dann 2001 oder so in die Anfänge der Middleware-Organisation transferiert. Mhm. Also damals fing das an. Es gab die Datenbank-Organisation, es gab, klar, ERP war schon da mit E-Business Suite, CRM war neu und diese anfängliche Integration wurde aus dem CRM-Team herausgemacht, aber es war dann relativ schnell klar, dass man da vielleicht so eine generelle Middleware-Organisation braucht, die sich mit Themen wie Integration, Workflow und sowas beschäftigt.
Und wann ging es da mit Apex los?
Mit Apex? Das ist eine längere Geschichte. Also,
Wir haben Zeit.
Gut. Blick los. Also, ich bin 2001 in die Middleware-Organisation gewechselt und habe da klassisch an einem Enterprise Application Integration Produkt gearbeitet. Da ging es halt wirklich darum, das ist so typische Hub-and-Spoke-Architektur. Es ging halt darum, Daten aus verschiedenen Systemen zu integrieren. Mhm. Verschiedene Applikationen, SAP, E-Business Suite, aber auch Siebel oder sonst irgendwas. Und 2004 hat Oracle eine kleine Firma gekauft, Golaxa hießen die. Mhm. Die hatten eine Native Beeple Engine. Also Beeple steht für Business Process Execution Language. Und das ist so eine Sprache, XML-basiert, um Business-Prozesse zu modellieren und auch ablaufen zu lassen. Mhm. War aber so ein bisschen ein Trick, weil Beeple kam eigentlich aus der Web-Service-Community heraus und war eigentlich nur dafür gedacht, Web-Services, also Soap-Services zu orchestrieren, hatte aber keinen Human-Aspekt. Also Mensch war nicht da vorgesehen, sondern es war eine reine Backend-Orchestrationsgeschichte. Und wir haben das dann aber verwendet und haben daraus eine wirkliche Business-Prozess-Umgebung gemacht mit Human Involvement, mit Approvals, mit all dem Kram. Und das hat dann auch Fusion verwendet. Also die haben in Fusion HCM, Fusion Distributed Order Orchestration, die haben dann praktisch Beeple und unsere Human Task und Business Rule Engine verwendet, um dort ihre Geschäftsprozesse abzubilden. Das läuft auch heute noch in Fusion. Ja. Mhm. Später kam dann so 2008 oder so, haben die Hersteller versucht, BPMN, also BPMN steht für Business Process Model and Notation. Das hat Steve White erfunden, der war bei IBM. Und das war eine reine Notation im Prinzip für Business-Prozesse zu, ja, einfach mal darzustellen. Ja, da ging es nur darum, okay, was ist ein Hashtag, was ist eine Raute, was bedeutet ein Kreis? Mhm. Und das war eine reine Notation und da gab es kein Metamodell zu und nix. Und dann haben wir aber zusammen mit IBM, SAP und noch ein paar anderen Herstellern 3 oder 4 Jahre lang an dem BPMN 2.0 Standard gearbeitet. Also ich war der Repräsentant von Oracle. Mhm. Und bei BPMN 2.0 ging es halt darum, für diese Notation, also praktisch für die Rechtecke, Rauten und Kreise, ein Metamodell zu definieren in XML-Schema. Und es ging darum, eine Execution-Semantik zu machen. Okay. So dass ich praktisch mein Prozessdiagramm in XML ablegen kann und es eine Engine geben kann, die es dann ausführt.
Okay, das ist dann praktisch das, was jetzt im Endeffekt in dem Produkt drin ist, wo du wahrscheinlich gleich drauf einkommst.
Das ist im Endeffekt das, was heute Flows for Apex implementiert. Mhm. Flows for Apex implementiert BPMN 2.0. Naja, gut. Und als es den Standard dann endlich mal gab, 2010, 2011, dann sind dann auch verschiedene Fusion Gruppen da drauf gesprungen und haben ihre Geschäftsprozesse mit BPMN 2.0 modelliert. Ich denke, Oracle ist ein Unternehmen, was wahrscheinlich das größte BPM-Deployment überhaupt hat. Mhm. Das dringt nie nach außen vor, weil das sehen die Kunden ja nicht, die Fusion einsetzen, aber under the carpet laufen dort halt Geschäftsprozesse.
Das wäre ja auch mal ganz interessant zu sehen, das in der Präsentation zu haben, aber das ist wahrscheinlich schon eher intern.
Das geht sehr intern.
Ja, das kann man nicht. Okay.
Und ja, dann ging das weiter. Also ich war in dieser Mittelware-Organisation und irgendwann kam dann halt Cloud und wir haben diesen Prozessmanagement in die Cloud gebracht. Also Oracle hat natürlich auch den BPMN 2.0 Standard implementiert damals. Da gab es eine BPM Suite on-prem, die gibt es auch, glaube ich, heute noch. Und später hieß es dann Process Cloud Service und heute heißt es Oracle Process Automation, was aber mittlerweile, soweit ich weiß, Bestandteil vom Oracle Integration Cloud wurde. Naja, dann gab es irgendwann mal im Headquarter ein Meeting mit Andy Mandelson und Mike Hickwer und anderen und da kam die Frage auf, Dieter Gafflig, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, das ist ein Mentor von mir, ein Deutscher, der seit den 90er Jahren in USA in der Datenbankorganisation als Architekt unter Andy Mandelson gearbeitet hat. Und da kam halt die Frage auf, wer kennt denn Oracle aus mit Workflow? Und da fiel halt mein Name und dann gab es anfängliche Meetings und ich hatte Meetings mit dem Apex-Team, mit Mike Hickwer, mit Shakib und habe so ein bisschen erzählt, was ich so mache und wie ich mir Workflow vorstelle. Und die fragten mich dann halt, ja, kannst du uns da vielleicht ein bisschen aushelfen, beratend und so. Und dann habe ich halt den Mike gefragt, hey, hör mal zu, wie sieht's denn aus, wenn ich in das Apex-Team transferiere? Weil ich war da zu diesem Zeitpunkt auch schon irgendwie der Meinung, dass der Workflow eigentlich in die Datenbank gehört. Und weil dort liegen halt die Daten. Ja. Mhm. Und da war es auch schon da. War schon so ein bisschen der Trend, dass man gesehen hat, also die Finanzkrise war vorbei, Covid war gerade im vollen Gange und man hat gesehen, Geschäftsprozesse werden irgendwie volatiler und sind mehr Event- und Datengetrieben und es macht absolut Sinn, jetzt im Prinzip den Workflow in der Datenbank laufen zu haben, dort wo die Daten sind. Mhm. Dann habe ich halt Mike gesagt, hey, hör zu, ich implementiere dir Workflow in der Datenbank und so bin ich ins Apex-Team gekommen.
Und da bist du nach wie vor immer noch aktiv, auch mit den gleichen Themen logischerweise. Du hast dich da wirklich komplett dieser Workflow-Engine auch verschrieben. Jetzt hast du es gerade selber schon erwähnt. Du hast Flows for Apex genannt als Implementation von BPMN 2.0.
Ja.
Ist natürlich aber auch nicht zu verwechseln mit dem Apex Workflows, an dem du in Apex gearbeitet hast. Vielleicht kannst du uns einmal den Unterschied erklären, weil es ist ja schon irgendwie naheliegend und wenn man jetzt nicht genau in diese Workflow-Engine reinguckt, wie das funktioniert oder die Prozesse dahinter zu 100% versteht, würde man ja wahrscheinlich denken, das geht in die gleiche Richtung, ne? Was ist Flows for Apex und was ist Apex Workflows?
Oh ja, das wäre ein Thema für einen weiteren Podcast, aber ich sag's mal ganz kurz. Also BPMN 2.0 ist natürlich ein Standard, ist sogar, nachdem es von der OMG standardisiert wurde, sogar ein ISO-Standard geworden, 2 Jahre später. Und ist natürlich so, dass viele große Unternehmen auf diesen Standard setzen. Ja, es gibt Trainings dafür, es gibt Zertifizierungen dafür und all das, ja. Und von daher, ja, BPMN 2.0 ist einfach da, ist ein Fact. Und es gibt Unternehmen, die das einsetzen wollen, ganz einfach, weil sie ihre Mitarbeiter da drauf trainiert haben, weil sie Business Enterprise Architekten haben, die Notation kennen und so weiter und so fort. Aber BPMN 2.0 ist relativ kompliziert. Also BPMN 2.0 hat über 100 Modellierungselemente. Also wenn man die Rechtecke und Kreise und Rauten zählt, kommt man da auf über 100 Modellierungselemente. Das heißt, die Lernkurve ist schon relativ hoch. Also man braucht relativ viel Zeit, um nicht nur die Notation zu verstehen, sondern auch die Ausführungssemantik hinten dran. Und Apex Workflow geht genau den anderen Weg. Wir haben Apex Workflow mittlerweile vielleicht 12 Aktivitäten. Und das Hauptziel von Apex Workflow ist einfach Simplicity. Ja, wir wollen es relativ einfach machen, dass ein Kunde, ohne jetzt groß eine Woche Training zu absolvieren, mit Apex Workflow einfach mal anfangen kann, so ein paar Approval Workflows zu bauen und das halt einfach in seine Apex-Anwendung integrieren kann.
Aber es ist ja, also ich möchte natürlich nicht hinterfragen, ob das die richtige Entscheidung war, das in der Form neu zu machen, aber man kann natürlich, und wir sehen das ja bei Flows for Apex, das Bedienen davon ist ja jetzt nicht gerade super schwierig. Ne? Es gibt natürlich ganz viele Objekte, die man nutzen kann, hast du gerade erwähnt. Aber im Grunde genommen kann man doch auch die Simplicity sich durch die UI holen. Ne? Warum dann bei der Implementation, wenn man sowas neu entwickelt, in Apex nicht auch auf diesen Standard setzen? Das ist aber ganz einfach halten. Nur vielleicht, um zukünftige Kompatibilitätsmöglichkeiten zu schaffen oder noch mehr von diesen Objekten und Elementen einzubringen, wenn doch vielleicht ein bisschen Advanced-Modus geben soll, so ein Häkchen Advanced und schon sind alle Module da?
Ja, könnte man meinen, auch wenn man den heutigen Apex-Workflow sieht, wenn man sich die Notationen und die Diagramme anschaut, die sind ja nicht so weit entfernt von dem, was man in Flows for Apex machen kann, aber wir wollen eigentlich mit Apex-Workflow in eine komplett andere Richtung gehen. Wir wollen mehr in Richtung Data- und Event-Driven Workflows gehen. Das ist im Prinzip das, was wenn man jetzt mal sich einen Standard anguckt, würde man sagen, wir wollen mehr in Richtung Case-Management gehen. Da gibt es in der OMG einen Case-Management-Standard. Da war ich Co-Chair, also war dort auch in der Standardisierung aktiv. Und ja, wollen wirklich mehr so in Richtung dynamische Prozesse gehen. Und BPMN 2.0 ist halt vordefiniert und die Engine macht genau das, was im Diagramm steht. Und die Zielsetzung von Apex Workflow ist eher mehr, dass man zwischendurch, auch das, wenn irgendwas nicht modelliert wurde, dass man darauf irgendwie auch reagieren kann im Workflow.
Okay, das ist ja immer noch jetzt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unsere Hörer natürlich mitkommen, weil das sind ja die klügsten Menschen der Welt, das wissen wir ja. Aber kannst du vielleicht mal so ein greifbares, praktisches Beispiel für so einen Workflow machen, anhand von irgendwelchen Beispielsdaten, die man damit verarbeitet? Wie sieht so ein Prozess aus, den man dafür üblicherweise implementiert in Apex?
Gut, momentan ist unser Workflow ja noch relativ spartanisch, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind das erste Release wurde mit 23.1 verfügbar gemacht, also das war November 2023, ich weiß. Das heißt, wir sind gerade mal 1,5 Jahre im Geschäft mit Apex Workflow. Momentan, was man damit machen kann, würde ich sagen, sind einfache Approval Workflows. Aber die Richtung ist halt wirklich, dass wir mehr so in Richtung, also die Use Cases, die wir uns anschauen, die liegen mehr so im Bereich Patient Care, Insurance Claims Management, wo halt man nicht im Vornherein sagen kann, okay, was muss jetzt alles ausgeführt werden, wo halt das wird halt sehr viel mehr dadurch bestimmt, wie der Verlauf des Workflows sich entwickelt.
Okay, das heißt nicht festgemeißelt, sondern ab einem gewissen Punkt kann man während des Workflows darauf reagieren, dass jetzt was genau vom Plan abweicht, aber trotzdem.
Also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Patient Care anguckt, ne, dann gibt es natürlich am Anfang noch einen sehr strukturierten Teil, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, dann muss er sich registrieren, muss seine Versicherung irgendwie angeben, die Personalien, tralala. Das kann man in einem strukturierten Workflow modellieren mit Sequenzfluss. Aber alles, was danach kommt, ja, dann wird es schon schwierig. Mhm. Also dann gibt es eine Untersuchung und basierend auf diesen Daten wird dann entschieden, was als nächstes gemacht wird. Mhm. Und das ist halt sehr schwer in ein Prozessmodell.
Das klingt nach sehr, sehr vielen Abzweigungen, die meisten Fällen nicht gelaufen werden. Ja, okay.
Also ich habe das auch gesehen bei Kunden, die BPM Suite verwenden, die aber eine gewisse Varianz in ihren Prozessen haben. Da werden die Prozessmodelle irgendwann so groß, dass man die einfach nicht mehr lesen kann, weil wirklich, ja, man kann sich das vorstellen, dass dann, je nachdem, wie viele Kombinationen möglich sind, musst du ja im Prinzip jede mögliche Kombination im Prozess modellieren. Und das ufert irgendwann aus.
Ja, okay, dann bin ich vielleicht auch froh, dass das in der Form nicht in Apex gelandet ist. Aber was plant ihr denn für die Zukunft für Apex Workflows? In welche Richtung lauft ihr da? Hast du gerade selber gesagt, spartanisch ist es aktuell. Wie siehst du das denn in den nächsten Jahren?
In den nächsten Jahren, also es gibt so zwei Bereiche eigentlich, die so ein bisschen als Überbegriff stehen, meiner Meinung nach. Das eine nenne ich Situation Awareness. Also, dass man im Prinzip schaut, was passiert in der Datenbank, wie verändern sich die Daten, welche Events kommen eventuell von außen rein, dass man darauf halt reagieren kann im Workflow. Mhm. Und dann gibt es natürlich den großen Elefanten im Raum, der heißt Generative AI, AI Agents, Agentic Workflows. Okay, und da ist halt die Idee, wenn man sich jetzt mal die AI Agent Community anguckt und die Agentic Workflow Community, das sind alles Kits sozusagen, die kommen nicht aus der Prozessautomatisierung oder Workflow, die machen halt schnell irgendwas, um mit Generative AI Service zu kommunizieren und das irgendwie zu orchestrieren, aber die haben halt nicht diesen klassischen Workflow-Gedanken, dass ein Workflow, der muss auditierbar sein, man muss zu jedem Zeitpunkt sagen können, okay, warum wurde jetzt was gemacht, wer hat es gemacht? Mhm. Und ich denke, die Idee mit Apex Workflow ist auch, so diese beiden Welten so ein bisschen zusammenzubringen, ja, dass man den Workflow auch dazu benutzt, um jetzt Agents zu orchestrieren.
Mhm. Wenn wir jetzt die mal in der Zukunft sehen würden, dass da nochmal ein bisschen mehr kommt, mehr Features in dem Bereich, dann hast du jetzt natürlich die AI-Sachen. Ist ja auch in den anderen Folgen schon sehr häufig von Devs on Tap besprochen worden, dass da natürlich ein Hauptaugenmerk oder ein großes Augenmerk drauf liegt. Wenn du jetzt, und ich spicke immer so ein bisschen auf meine Notizen, weil die Caro, dadurch, dass sie natürlich heute nicht dabei sein kann, hat trotzdem ihre Fragen natürlich an mich geschickt, die ich natürlich stellen kann und hoffe, dass du sie beantworten kannst und ich nicht nochmal näher fragen muss, weil das ist im Zweifel dann überhaupt nicht möglich für mich. Aber erstmal die leichte Frage an der Stelle, würde ich mal behaupten, wäre, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ist es grundsätzlich eine gute Idee, wenn du Programm abfolgen, so wie es ja, ich nenne es jetzt mal fast der traditionelle Weg in Apex oder in der Datenbank ist, selber programmieren oder würdest du dafür wirklich einen Workflow nehmen? It depends, ich kenne die Antwort.
Nein, eigentlich gar nicht, it depends. Es gibt halt wirklich einen krassen Unterschied zwischen Pageflow und das ist im Prinzip der Fokus von Apex gewesen über die letzten 20 Jahre, ja, dass man dem Benutzer einen Seitenfluss gibt. Ja, er hat eine Page und dann klickt er irgendwo drauf und dann gelangt er zur nächsten Page und das passiert aber in einer User-Session. Mhm. Workflow ist aber was ganz anderes. Workflow geht über Organisationsgrenzen hinweg und Workflow bildet einen Geschäftsprozess vom Anfang bis zum Ende ab.
Okay.
Ja, also Beispiel, klassisches Beispiel, Reisekostenabrechnung. Ja, du fährst jetzt nach Hause, hast deine Quittungen und so, scannst die ein und dann willst du halt Approval haben für deine Reisekosten. Das heißt, du hast vielleicht noch Pageflow, wo du deine Dinge eingibst, du warst hier in Rust, du hast gegessen, du hast getrunken, was weiß ich. Aber dann verlässt der Prozess deine Person auch schon. Ja, dann geht es zur nächsten Person vielleicht dein Manager, der muss das approven. Dann geht es vielleicht ins Finance Department, die müssen dir das Geld überweisen. Und zwischendurch passieren vielleicht auch automatisierte Aktivitäten. Da wird eine E-Mail an dich verschickt, dass dein Expense Report jetzt angekommen ist und in Bearbeitung ist. Mhm. Da werden vielleicht Backend-Services aufgerufen, die in der Datenbank hinterlegen. Der Kai ist nach Rust gefahren und 3 Tage war da und hat so und so viel Euro ausgegeben. Und ganz zum Schluss gibt es vielleicht noch eine Aktivität, die dir dann das Geld überweist auf dein Konto. Mhm. Und dann wird vielleicht nochmal eine E-Mail an deinen Chef und an dich geschrieben, dass jetzt alles okay ist und der Prozess damit beendet. Ja, also da sieht man schon, es gibt wirklich einen fundamentalen Unterschied zwischen dem, was ein Workflow leistet und das, was man mit Apex bisher machen konnte. Klar, es gibt wahrscheinlich viele Apex-Kunden, die haben in irgendeiner Art und Weise vielleicht Workflow sogar implementiert in Apex in den letzten Jahren. Also gestern hatte ich meine Session und da kamen 2 Leute und haben gesagt, oh, das wäre schön gewesen, wenn wir das vor 15 Jahren schon gehabt hätten. Das haben wir jetzt alles selber gemacht. Ja, okay.
Ja gut, ich meine 15 Jahre, um auf das Beispiel einzugehen oder auf das Gespräch, 15 Jahre ist eine lange Zeit. Und wenn die 15 Jahre deren Eigenlösungen gehabt haben, dann ist das gut, wenn sie jetzt gesagt hätten, das hätte man vor 3 Wochen um die Ecke kommen können oder hätten wir mal auf den Wind gekriegt, ist das nochmal was anderes. Also.
Aber es war für mich auch so ein bisschen überraschend. Also ich hatte Apex ja in den ersten 25 Jahren in Oracle überhaupt gar nicht auf meinem Radar. Ja, ich wusste, das gibt's. Damit kann man Applikationen auf Datenbanktabellen bauen, aber das war so Ende meines Kenntnisstandes. Mhm. Von daher war ich relativ überrascht, dass Apex keinen Workflow hatte, weil Geschäftsprozesse ist halt das, was ein Unternehmen laufen hat.
Ja, vor allem, weil Apex ja auch so viel intern genutzt wird, ne? Ja. Selbst bei Oracle, da hätte man ja schon eigentlich erwarten können, dass es da auch mal einen Anwendungsfall gibt oder eine Area in einem Unternehmen gibt, die sowas auch ganz gut gebrauchen könnte. Mhm. Zweite Frage von Caro. Die Workflows werden terminated beim Applikationsimport. Jetzt gehen wir schon ein bisschen in die technische Richtung. Das ist normalerweise die Aufgabe von Caro, die Fragen zu stellen. Ich glaube, sie möchte darüber hinaus wissen, warum das so ist.
Nein, nicht terminated. Also wir machen in Apex Folgendes. Wenn du eine Applikation exportierst mit Workflow-Instanzen, dann suspendieren wir den Workflow. Mhm. Das heißt, wir fahren die Workflow-Instanzen im Prinzip gezielt runter. Ja, dass wir wissen dann genau, okay, der Workflow hat jetzt angehalten an einer bestimmten Stelle.
Okay.
Und wenn du dann den Workflow, wenn du deine Applikation importierst und dann musst du halt im Nachgang die Workflow-Instanzen, die dann kommen, die sind natürlich immer noch suspended, die musst du dann wieder resumen. Das heißt, du musst den Workflow wieder weiterlaufen lassen. Mhm. Gebe ich der Caro recht, die User Experience in dem Bereich ist momentan noch nicht optimal. Wir arbeiten aber daran, dass wir im Import sowas im Prinzip so ein bisschen UI bauen und sagen, okay, wir lassen die Workflows automatisch resumen. Es gibt aber durchaus, also es gibt schon einen Grund, warum wir das gemacht haben. Wir wollen halt nicht Dinge einfach im Hintergrund, dass da Dinge im Hintergrund einfach so magisch passieren. Wir brauchen schon einen definierten Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir exportiert und ab dem Punkt, okay, jetzt sind wir wieder neu importiert, jetzt laufen wir wieder weiter. Aber wir werden Tooling dafür bauen, dass man das so ein bisschen
offensichtlicher vielleicht ist,
ausgestalten kann. Ja.
Also ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, das ist ja bei den REST-Service, bei den Synchronizations auch so. Dass, wenn man eine Anwendung hat und man hat irgendwie einen Synchronisationsjob eingestellt und man nimmt eine Anwendung, würde man ja eigentlich denken, dass das vielleicht dazugehören könnte, dass es mit übertragen wird. Aber da ist es halt noch, in meinen Augen, noch verständlicher, dass wenn ich einen Anwendungsexport irgendwo liegen habe, importiere den, dass er nicht sofort versucht, einfach in eine Richtung abzufragen und Requests zu machen.
Ja, genau.
Konnte ich das auch nachvollziehen, dass es natürlich deaktiviert ist.
Man muss auch sagen, mit der Human Task und der Workflow-Komponente, das sind, glaube ich, ich glaube, im Interactive Report gibt es noch sowas wie so ein bisschen Instanzdaten, aber wir haben halt wirklich, wir erzeugen ja Instanzdaten. Ne? Mhm. Und Apex bisher, was im Apex-Schema lag, waren ja im Prinzip nur Metadaten.
Mhm.
Aber mit Workflow haben wir im Prinzip ja auch Laufzeitdaten, die wir dort hinterlegen. Mhm. Und da ist halt immer so ein bisschen das Problem, wie managen wir das? Mhm. Ja, wir haben ja auch zum Beispiel lassen wir die Workflow-Instanzen nicht endlos im Apex-Schema legen. Also nach spätestens 100 Tagen müssen die weg und die löschen wir dann auch.
Art Garbage Collection.
Genau.
Genau, da hast du es jetzt gesagt. Ich meine, das wird die Caro natürlich und auch viele unserer Hörer freuen. Euch ist das bewusst, es ist intended, ne? Es ist eure Intention, dass das suspended ist, aber dass ihr noch eine Möglichkeit schaffen werdet in Zukunft, dass das ein bisschen offensichtlicher wird und dass ihr einfach das wieder zu aktivieren. Sehr gut, dann jetzt die nächste Frage von Caro. Was passiert eigentlich mit bestehenden Workflow-Instanzen, wenn man den Flow ändert und dann wieder in die Anwendung importiert?
Ja, wir haben ja so ein, relativ einfaches Versionskonzept. Ein Entwickler fängt an mit der Workflow-Modellierung in der Applikation und dann ist der Workflow in einem Development-State sozusagen.
Okay.
Denn kann der Workflow zu diesem Zeitpunkt nur von dem Entwickler benutzt werden für Tests und solche Sachen. Der Workflow muss anschließend aktiv geschaltet werden und dann ist er im Prinzip scharf geschaltet und die wenn eine Anwendung den Workflow startet, dann wird diese aktive Version genommen. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, ja, jetzt will der Entwickler aber vielleicht den Workflow modifizieren und erweitern und ich habe aber meine Applikation, die will ja noch Workflows weiterhin benutzen. Was man dann machen kann im Workflow Designer, man kann diese aktive Version duplizieren und dieses Duplikat ist dann im Prinzip wieder in einem Development-Status.
Prinzipiell das gleiche Ding, gleiche Verfahrensweise wie bei den Working Copies, oder?
So ungefähr, jetzt pass auf, jetzt hast du eine neue Version im Development-Status und die kann der Entwickler wieder ändern, testen, bis er sicher ist, okay, das ist das, was jetzt in der Applikation scharf geschaltet werden soll. Jetzt habe ich aber schon eine aktive Version. So, jetzt kann ich diese neue Version, die noch in Development war, aktiv schalten. Was passiert mit der Version, die momentan aktiv ist? Diese Version wird inaktiv geschaltet.
Okay.
Und meine In-Development wird aktiv geschaltet. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo meine neue Version aktiv ist, werden neue Workflows auf dieser neuen Version gestartet. Aber jetzt muss man sich ja überlegen, Workflows sind ja unter Umständen sehr langläufig. Die laufen teilweise Tage, Wochen, Monate. Okay. Deshalb löschen wir denn die inaktive Version nicht. Das heißt, alte Instanzen laufen weiter auf dieser inaktiven Version.
Okay.
Und irgendwann hast du keine Instanzen mehr, die sind dann alle fertig auf dieser inaktiven Version und dann kannst du die auch löschen.
Macht man dann händischerweise als Entwickler, wenn man weiß?
Macht man händischerweise, ja. Kann man sich auch eine Automatisierung überlegen, haben wir aber noch nicht gemacht.
Ja, das ist ja, okay. Das heißt, es gibt schon noch einen internen so einen Verweis. Also ich habe jetzt gerade den Vergleich mit den Working Copies mit so Apex-Seiten. Wenn man erstellt eine Working Copy, das ist dann wie so eine Version davon. Und wenn ich sage, okay, fertig, wird dann das quasi in den Master gegeben und das ist dann die neue Version.
Genau.
Das heißt, bei dem Duplizieren von einem Workflow ist es nicht das gleiche wie ich habe zwei Dateien eine Datei auf dem Desktop, kopiere die verlieren sämtliche Verbindung zueinander, arbeite auf der einen rum, um eine als Sicherheitskopie zu haben, die noch den aktuellen Stand beinhaltet. Und am Ende lösche ich die alte Datei und nenne die kopierte wieder um in die Hauptdatei.
Nein.
Sondern es hängt alles schon in einem Automatismus sozusagen zusammen,
absolut.
Dass es weiß, okay.
Wir müssen ja auch definierten Schalter haben, wo wir sagen, okay, jetzt ist die neue Version aktiv und ab jetzt laufen die Workflows auf dieser Version.
Ja.
Und wir haben aber im Gegensatz zu Working Copies haben wir halt das Problem, dass wir ja langläufige Workflows haben, die halt auch ihre auf der alten Version noch weiterlaufen müssen und dort zum Ende kommen müssen.
Du hast ja vorhin schon darüber gesprochen, es gibt Prozesse, die sehr langläufig sind, die teilweise Tage, Wochen, wie auch immer laufen können. Wie ist es denn hinsichtlich Skalierbarkeit von Workflows? Also nochmal einen Schritt zurück, die verschiedenen Steps, die dann so lange dauern, das ist ja nicht immer dann gesagt, dass immer in der Zeit irgendwas aktiv passiert, sondern du meintest damit, dass wenn es jetzt zum Beispiel so ein Expense Report ist, der bleibt in dem Zustand, warte auf Genehmigung. Und da bleibt er, aber es passiert ja aktiv nichts auf der Maschine, sondern es ist ja nur ein Zustand, der gerade da ist und der kann eine Woche, der kann aber auch einen Tag später sich ändern und approved werden. Es ist jetzt aber nicht so, dass man sagen würde, boah, man hat jetzt in Workflow so einen Langläufer, wie so ein Datenbankimport irgendwie, dass man so technisch Abläufe damit gestaltet. Dennoch, wie ist das mit dem Workflow skalierbar? Wie groß können die werden, ohne, ich sage es mal, vielleicht unübersichtlich zu werden oder imperformant werden? Wo sind denn da die Grenzen?
Die Grenzen sind im Prinzip bei der Oracle-Datenbank. Die Workflow Engine an sich verbraucht keinerlei Ressourcen, wenn der Workflow nicht irgendwas macht. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt eine Task erzeuge, die irgendwo auf einer Taskliste von einem Manager erscheint, dann ab diesem Zeitpunkt, wo die Task erzeugt ist, verwendet die Engine keinerlei Ressourcen mehr für diesen Workflow, sondern wartet einfach ab, bis irgendeiner Approve oder Reject drückt und dann geht es erst wieder weiter. Dann holen wir praktisch, wir sichern ja in der Engine den State im Prinzip. Ja. Ja, und erst wenn mit dieser Instanz wieder was passiert, holen wir den State zurück in die Datenbank und dann laufen wir wieder weiter bis zum nächsten Zeitpunkt, wo wir wieder warten müssen.
Okay, und das kann dann durchaus auch schon mal 500 oder 1000 Mal parallel passieren.
Genau.
Ohne dass das auch nur irgendwelche Auswirkungen hat.
Wie gesagt, die Grenze ist die Oracle-Datenbank.
Okay. Sehr schön. Ich glaube, dann habe ich mit den Fragen die Caro auf jeden Fall glücklich gemacht. Meine Fragen hast du auch zu meiner absoluten Zufriedenheit beantwortet. Gehen wir rüber in die Kategorien.
Okay.
Ja, okay.
Das ist schwierig.
Es ist immer leicht angeteasert. Jetzt reden wir natürlich nicht über deine Komfortzone, Oracle Apex und Workflow Engine. Jetzt sprechen wir über die Kategorien. Unsere Hörer kennen es natürlich. Es ist wieder da. Sie sind wieder da. Drei Kategorien, jeweils mindestens eine Frage. Je nachdem, wie du dich schlägst, Ralf, das ist immer noch die Möglichkeit, wie wir am Ende des Podcasts die Gäste quälen können. Nein, Quatsch. Wir starten mit der Kategorie rein hypothetisch. Wenn du einen technologischen Trend rückgängig machen könntest, welcher wäre das? Kleiner Hinweis, den geben wir immer mit dazu. Es muss nicht unbedingt mit Apex oder mit Programmierung oder so zu tun haben. Es kann wirklich jegliche Technologie, mit der wir im Alltag so aufeinandertreffen.
Was ist das?
Sein.
Okay, ich gebe zwei Antworten. Okay, technologisch würde ich sagen, XML-Schema war ein absolutes, ja, overengineert. Es gibt über 30 numerische Typen und ich weiß nicht, wie viel Manpower damit verschwendet wurde, zu versuchen, XML-Schema relational darzustellen oder auch in eine andere Form zu pressen. Also da haben wir, glaube ich, viel Zeit mit verbraten. Und was anderes, ja, ich glaube, E-Scooter sind überflüssig wie ein Kropf. Man kann ja auch einfach laufen. Oder wenn schon E-Scooter, dann keine Autos in der Stadt. Aber ich glaube, beides brauchen wir nicht, E-Scooter und Autos.
Sehr gut, das ist auch sonst immer ein Beispiel, was wir bringen, was es sein könnte. Dass du jetzt nur selbst das so beantwortest, ist natürlich eine Bestätigung dafür. Ja, hören wir bestimmt häufiger. So, noch eine zweite Frage aus dem Bereich rein hypothetisch. Mit welchem Thema würdest du dich denn gerne mal beschäftigen, wenn du jetzt einfach ganz viel Zeit hättest? Das kann technisch natürlich sein, das kann sein, du würdest unheimlich gerne doch mal nochmal mit ADF arbeiten.
Oh my goodness.
Das war ein super Beispiel.
Nein, ich habe, man überlegt sich ja manchmal, was man als junger Mensch heute so machen würde. Und da ist halt bin so ein bisschen zwiegespalten, was die klassische Computer Science Ausbildung anbelangt, wie zukunftsfähig die ist. Und ich denke, was mich auch interessiert, nebenher so ein bisschen, ich würde heute auf Quantum Computing setzen und mich dort irgendwie versuchen, weiterzubilden.
Sehr gut. Ja, das ist im Kommen, ne? Das wird immer effizienter, so wie ich verstanden habe, und auch immer sinnvoller. Bin gespannt, ob das zu meiner Lebzeit nochmal in den richtigen Einsatz, zum Beispiel in einem Handy kommt oder so.
Also ich denke, Quantum Computing sind wir irgendwo da, wo wir Mitte der 60er Jahre waren, bevor Rob Noyce den Integrated Circuit erfunden hat und Intel gegründet hat. Es ist noch nicht Mainstream, aber ich denke, es wird irgendwann Mainstream werden. Von daher würde ich als junger Mensch, würde ich dort drauf wetten, dort was zu machen.
Sehr gut, erste Kategorie geschafft. Die zweite Kategorie, ganz privat. Jetzt muss ich mir natürlich eine schöne Frage aussuchen hier. Ne? Bist du denn zufrieden mit deiner Work-Life-Balance?
Absolutely, yes. Ja, also ich denke, Stress ist was man sich selber macht. Ich arbeite absolut stressfrei, würde ich mal behaupten. Und
das wünschen sich viele, glaube ich, ja.
Ich verteile Arbeit über den Tag. Ich arbeite ja auch viel mit USA zusammen. Das heißt, ich bin ein Frühaufsteher. Ich bin meistens morgens um 6 am Computer und mache dann aber lange Pausen, wo ich spazieren gehe oder schwimmen gehe oder Fahrrad fahre und bin dann halt abends auch noch relativ oft aktiv.
Also auch von der Fraktion nicht von 7 oder von 8 bis 5 zu arbeiten und dann Feierabend Hammer fallen lassen und alles, sondern eher in den Tag das alles so zu implementieren, dass alles im gleichen Teilen funktioniert und auch passt, aber nicht strikt getrennt ist, ne?
Genau. Bei mir ist es halt so, Dinge, die kompliziert sind, die muss ich bis um 11 Uhr erledigt haben.
Mhm.
Und ja, so teile ich mir halt den Tag ein.
Okay. Bist du in deinem Privatleben umgeben von eher Gleichgesinnten hinsichtlich IT-Kenntnissen oder trennst du das komplett, dass du sagst, wenn du dann am Wochenende oder sowas Zeit mit anderen Menschen verbringst, bitte keine Geeks um mich herum?
Ja. Also in meinem Freundeskreis gibt es, glaube ich, nur ein oder zwei ITler, die auch entfernt mit Software was zu tun haben. Ich versuche im privaten Bereich möglichst wenig über Arbeit zu reden und auch über Computer oder Software oder sonst irgendwas. Also
da komplett in eine andere Richtung.
Ja.
Sehr schön. Letzte Kategorie, Konsum. Wie konsumierst du News und neues Wissen? Liest du Newsletter, Bücher, Blogs, Social Media?
Oh, schwierig. Also, ich habe ein Abo bei den Crowd Reportern. Das ist im Prinzip eine Genossenschaft, die ist spendenfinanziert und das sind Journalisten, die zu verschiedenen Themen recherchieren. Da beziehe ich meine Nachrichten her. Mhm. Da weiß ich, da steckt kein Werbegeld dahinter, da stecken keine anderen Interessen dahinter. Und ansonsten lese ich verschiedene Blogs, ja, zu verschiedenen Themenbereichen. Mhm. AI oder...
Ja, davon gibt es ja jetzt jede Menge, ne? Also
davon gibt es viel zu viele, ja. Da ist es halt schwierig, das Interessante und das wirklich Gute auch zu entdecken. Ja.
Das stimmt. Super, du bist super durch die Kategorien durchgekommen, ganz unnötig Stress gemacht. Ich danke dir ganz herzlich, hier bei mir gewesen zu sein. Das war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen und so viele Insights zu bekommen.
Ja, vielen Dank, Kai, für die Einladung.
Sehr gerne. Und nochmal schöne Grüße raus an Caro. Viel Spaß.
Ja. Hey, Caro. Good delivery. Ciao, ciao.
Super. Bis dann. Danke, Ralf.
Danke, Kai. We'll be right back.